Sie hören eine Produktion des 92,5 Frühschoppenteams aus Bremen. Weitere Informationen zu dieser und anderen Sendungen erfahren Sie auf www.frühschoppen.net. Sie hören jetzt Hajo Krallenhoop.
Ich hätte dazu, was ich etwas dazu beizutragen, das wäre ein Lied, was ich darüber geschrieben habe. Wenn ich das singen darf.
Gerne.
Also das zwar handelt das davon, eines Tages fragtest du mich, ob ich dir folge über die See. Und ich sagte ja, ich möchte und ich bin stolz, dass du mich gefragt hast. Und so folgte ich dir nach Holland und die See war rau und hoch. Und ich fragte mich, ob es Regen ist oder Tränen in deinen Augen.
So, das hört sich schon mal gut an und das hören wir uns jetzt auch mal an. Und das live im Studio von Ico André.
I Follow You heißt das Stück.
One day you asked me, will you follow me to the sea? And I said, yes I want to. And I'm proud you asked me. So I followed you to Holland, and the sea was rough and high, and I wondered if it's rain or a tear in your eyes. I followed you to England, to the quiet Swanish Bay, where the Salvation Army had one more song to play. I followed you at daytime, I followed you at night, and together we were laughing, together we're crying. So we ended up in America, one hot and sunny day. Saw a whole lot of beauty and dirt on our way. And one day I asked you, will you follow me back home? And you said, yes I want to, I won't leave you alone. I'll follow you to England, to the quiet Swanage Bay, where the Salvation Army has one more song to play. I'll follow you at daytime, I'll follow you at night, and together we'll be laughing, together we'll cry. I'll follow you at daytime, I'll follow you at night, and together we're laughing, together we're crying.
Wunderbar. Ein wunderschönes Lied. Ist auch ein Liebeslied, ne?
Ja.
Super. Auch auf der Reise entstanden?
Auch auf der Reise entstanden.
Mhm. Da habe ich auch gleich mal meine nächste Frage dazu. Ihr habt jetzt so ein bisschen erzählt, wie stressig doch der Anfang war, wie stressig die ersten, zumindest die ersten zwei Wochen oder sogar zwei Monate waren und ja, das belastet doch unheimlich. Ich meine, solange man dann noch an Land gehen kann und so weiter, geht's ja vielleicht noch, kann man sich ablenken. Aber irgendwie, wenn man da jetzt irgendwie so immer zu zweit an Bord hockt, auf wenigen Quadratmetern, kommt da nicht eine gereizte Stimmung auf?
Das ist schon passiert. Vor allen Dingen eben in diesen ersten zwei Monaten. Es ist aber so, dass sobald man in Gegenden ist, wo das Wetter schön ist, wo das Leben sich draußen abspielt, auch beim Segeln auf dem Ozean, hat man ein solches Gefühl von Weite und unendlich viel Platz, dass man sich nicht beengt vorkommt. Ne?
Mhm.
Nur so, wenn ich jetzt dran denke, wie das war in Emden, es regnete jeden Tag mindestens dreimal, viermal, fünfmal.
Toll.
Alles ist nass. Man kommt aufs Boot und muss alles dicht machen, damit es nicht reinregnet, dann ist es schon sehr eng und dann ist die Stimmung auch schon mal ziemlich tief unten.
Also ich kam mir am Anfang der Reise manchmal so ein bisschen vor wie so ein Motivationstrainer, für Marit und auch für mich selbst, also für uns beide, weil es war dann immer so, also dass das einfach die Stimmung so am Ende war. Das ist aber auch nur am Anfang der Reise so gewesen. Also nachher kehrte sich das quasi um. Es war einfach so, dass wir eigentlich gar nicht wieder zurück wollten. So.
Also bist du dann eher derjenige, der bei so einem Tief und bei so viel Stress, wie da am Anfang passiert ist, dann eher positiv bist? Und
naja, ich...
Zumindest nicht so negativ, dass wir uns da gegenseitig nur noch weiter runterziehen.
Ja, das ist ja tödlich.
Ich kann mir irgendwie so ein bisschen vor wie Roberto Bernini in Das Leben ist schön, also der irgendwie dann auch noch den Holocaust schön redet. Also, wo man einfach sagt, das ist doch toll. Ich meine, wir sind unterwegs. Was willst du?
Wir sind auf dem Boot, ist zwar alles nass.
Lass uns einfach zum nächsten Hafen weiterfahren und gucken, wie es dann wird. Umkehren können wir immer noch. Also bis Formes war das quasi immer so, dass wir sagten, ja, wir fahren jetzt einfach mal weiter und gucken. Und wenn es dann zu schlimm ist, fahren wir wieder zurück.
Ja.
Die Schmach wäre furchtbar gewesen. Das hätte ich nicht auf mir sitzen lassen können. Ich wäre, glaube ich, erstmal abgehauen für ein halbes Jahr.
Jetzt für euch selbst? Oder ist doch eigentlich ungewöhnlich, dass die anderen dann sagen, Freunde und Bekannte sagen, irgendwie habt es nicht geschafft oder sowas. Ich denke, das spielt sich im eigenen Kopf ab.
Das ist der eigene Kopf,
klar.
Aber irgendwann war es ja auch so, dass wir nicht mehr zurück konnten. Also es gab dann einen Punkt, nach Madeira, wo man einfach sagen musste, jetzt müssen wir weiter. Jetzt muss man also weite Strecken segeln, um wieder zurückzukommen. Man kann nicht von den Kanarischen Inseln zum Beispiel einfach nach Norden zurücksegeln. Da fährt man einfach platt gegen den Wind. Das ist kaum möglich. Und da muss man dann.
Wir hätten zum Beispiel auf den Kanaren überwintern können, ne?
Das hätten wir machen.
Wenn wir da gesagt hätten, okay, dieser ganz große Sprung darüber, das muss es jetzt gar nicht sein.
Aber
hätten wir da auch bleiben können.
Aber so mit jedem Schritt weiter wuchs auch so ein bisschen unser Selbstvertrauen und auch dann die positiven Erfahrungen, die wir machten, die führten und die rissen uns dann immer weiter.
Ja. Jetzt hattet ihr eben gesagt, so jetzt am Anfang war es natürlich schwierig, hinterher auf dem Meer war es dann was anderes. Da kam man sich nicht so beengt vor. Jetzt denke ich mir aber gerade, wenn man auf dem Meer ist, also da muss die Beziehung schon sehr gut sein, weil wenn man dann mal Stress hat und ich denke mal so, wenn man hier irgendwie in der zusammenlebt und hat dann Stress und ist sauer, dann geht man mal raus und geht spazieren, geht ins Kino und kommt irgendwann, hat man sich abgeregt, kommt wieder. Auf dem Boot ist das schwierig, da kann man höchstens schwimmen gehen und was macht man da in so einem Fall? Oder gab es da kein Problem, keinen Stress?
Es gab da nicht so einen Stress. Also ich denke mal, der Stress ist ja auch oft, kommt ja auch oft von außen. Ne? Man hat Ärger irgendwie auf der Arbeit oder im Verkehr. Man ist schon irgendwie völlig gereizt und sauer und dann ist zu Hause irgendeine Kleinigkeit und es kommt zum Krach. Ne?
Ja.
Auf so einer Reise ist man ja schon, also so aufregend das natürlich ist, aber man hat dieses gemeinsame Projekt, man möchte das schaffen und man zieht da so an einem Strang und man kommt schon aus so einer relativen Ruhe, ja, macht man sich auf den Weg und da ist das Stresspotenzial, glaube ich, einfach nicht so hoch. Es sei denn gut, wenn ein Sturm kommt oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Wenn es gefährlich wird, dann kommt natürlich Stress. Aber in solchen Stresssituationen weiß man dann auch, man ist total aufeinander angewiesen und man muss einfach zusammenarbeiten. Da wird man sich nicht gegenseitig zerfleischen im Büro.
Also den Stress gab es immer vorher.
Wie vorher, also vor der Reise?
Nee, also vor den langen Strecken. Wenn wir jetzt nicht auf See waren. Auf See gab es eigentlich, da war der Stress immer sozusagen, der kam von außen. Den konnten wir nicht beeinflussen, den mussten wir mit leben. Da musste dann so ein Programm abspulen. Aber vorher, in der Vorbereitung, hatten wir einfach eben auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen.
Ja, klar.
Und da zum Beispiel dieses Lied I Follow You, das ist entstanden, als wir dann auf irgendwann mal, also vor dem großen Sprung zurück waren und alle redeten davon, dass die Hurricanes kommen und bla 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 und so weiter. Und es war irgendwie ein großes Gerede übers Wetter und wir konnten an Bord in einer Ankerbucht kein Wetter empfangen. Wir hatten über einen Weltempfänger konnten wir auf einen Laptop empfangen, Wetterfax empfangen. Jetzt konnten wir aber da, wo viele andere Boote waren, nicht. Da waren die elektrischen Störungen zu groß. Und da gab es einfach dann zwischen uns dann auch so eine Auseinandersetzung. Ich war der Meinung, ja, lass uns losfahren und dann sehen wir, ob das funktioniert. Und so weiter. Und das war irgendwie.
Ja, ich wollte das gerne vorher ausprobiert haben, wie es funktioniert, weil ich, wenn wir unterwegs sind,
dann lieber auf Nummer
wissen
sicher
wollte, wie es läuft. Ja. Denn wer weiß, was sonst noch alles kommt, wenn man unterwegs ist.
Ja, klar.
Wenn man dann noch groß rumprobieren will. Naja, solche.
Genau, das waren dann so die Streitpunkte.
Ja, das gibt's. Und da habe ich mich dann aufs Dach gesetzt und Gitarre gespielt, bis dann dieses Lied I Follow You rauskam und dachte, ne.
Das war dann die Alternative zum Spaziergang um Block
oder genau, so. Genau, Liebeslied schreiben.
Richtig, genau. ja, ich glaube auch viele Sachen, die so in einer Beziehung normalerweise auftreten, fallen dann auch weg. Ich sag mal, Streit ums Fernsehprogramm und was weiß ich, wer macht den Abwasch oder wer macht die Küche oder sowas, das fällt dann wahrscheinlich an Bord alles ein bisschen weg, ne? Oder gibt's solche Sachen auch? Wer wäscht ab, wer trocknet ab?
Ne, wir hatten da schon eine klare Gewaltenteilung. Also ich habe immer gekocht und Marit hat dann meistens abgewaschen.
Ja.
Und war sonst ein bisschen für die Reinigkeit zuständig.
Ja.
Also fast traditionelle Verteilung irgendwo.
Ja, das mit dem Kochen. Ich habe immerhin irgendwie 460 Mal gekocht. Also.
Oh ja, das ist auch ganz schön.
Ne?
Hast du das als Hobby, oder?
Alles. Nö. Nö.
Es ist bloß so, dass ich äußerst ungern koche und Ico das eigentlich ein bisschen Spaß macht, ne?
Ja, genau.
Und was man so an Bord isst während also einer Reise und während so einer Überfahrt, das hören wir gleich, vorher aber nochmal ein bisschen Musik. Und wer anrufen möchte, 0421 350 1031 350 10 31. Wir hatten eben noch einen Anrufer hier in der Leitung und der hat gesagt, er ist jetzt ganz beruhigt, er ist mal mitgesegelt und ihm ist dann auch ganz fürchterlich schlecht geworden. Und dann hat ein Freund ihm gesagt, dass das ganz normal ist und dass auch vielen Seglern einmal schlecht wird und dann ist erstmal wieder Ruhe. Also das scheint wohl doch irgendwo ziemlich normal zu sein. Wir sind weiter bei der Atlantiküberquerung bei Marit Nacken und Ico André. Und wir haben eben so ein bisschen gehört, dass es ja auch mal Probleme geben kann an Bord, aber eher vorher als während der Reise. Ist das eigentlich auch so, diese Überquerung, wenn man da so lange Zeit auf See ist, ist das eigentlich auch so eine Festigung der Beziehung? Weiß man da, was man am anderen hat? Oder ist das eher eine Belastung?
Also für mich war es ganz klar eine Festigung. Es ist einfach, wir sind quasi durch dick und dünn gegangen und ich finde das also sehr ermutigend für weitere Vorhaben im Leben.
Ja, das kann ich auch so sagen. Das war toll, dass wir das gemeinsam geschafft haben und man hat auch eine wirklich schöne, aufregende, besondere, gemeinsame Sache gemacht, an die man sich gerne erinnert.
Ja. Die Station, könnt ihr die nochmal ganz kurz so beschreiben? Ihr seid also, wir haben ja schon den Anfang gehört, ihr seid von Bremen losgefahren, da ging es Richtung Wangerooge, dann seid ihr eine ganze Zeit im Norden geblieben und das schlechte Wetter hat euch nicht weggelassen. Und dann ging es glaube ich nach Spanien. Ne?
Ja, also durch den englischen Kanal, an der englischen Küste entlang, dann über die Biscaya nach La Coruña in Spanien. Dann sind wir da die Küste nach Süden weitergefahren, bis nach Portugal, also da wo es nach Lissabon reingeht. Cascais ist ein Hafen da an der Atlantikküste. Da haben wir uns vorbereitet auf die Reise nach Madeira. Wir sind dann nach Madeira gesegelt.
Fünf Tage,
dann von Madeira zu den Kanarischen Inseln. Das waren drei Tage.
Drei Tage, ja.
Ungefähr. Den Kanarischen Inseln sind wir relativ lang geblieben.
Sind ja auch schön, die Kanarischen Inseln.
Ist auch schön, na genau, vor allen Dingen La Graciosa hat uns gut gefallen, eine ganz kleine Insel, wurde eben schon erwähnt, nördlich von Lanzarote. Dann sind wir in La Gomera gewesen, lange Zeit, haben uns da vorbereitet auf die große Überfahrt in die Karibik, haben uns da bevorratet, das Schiff so voll gepackt wie nie zuvor. Von da aus sind wir zu den Kapverdischen Inseln gesegelt, dann von den Kapverdischen Inseln in die Karibik nach Tobago.
Das waren 17 Tage
auf See. Dann.
Genau.
Ja, das war die bis dahin längste Strecke. Also es wurde wirklich immer so Schritt für Schritt.
Ja, haben wir
da immer länger. Genau. Und dann kam eine sehr, sehr angenehme
vier Monate
in der Karibik, wo man einfach in Tagesturns von einer Insel zur nächsten segeln kann und es sich gut gehen lassen kann.
Waren wir sehr lange zum Beispiel auf Dominica, eine sehr wilde Insel, und dann zum Schluss auf Antigua, haben dann da eine ganz tolle alte, also eine Klassik-Regatta gesehen, mit riesigen alten Schiffen. Von dort aus sind wir dann Mitte Mai dann zu den Azoren gestartet, 20 Tage waren das dann am Stück.
Das war der längste Abschnitt, den wir hatten.
Und da war es dann auch, vor dem hatten wir so ein bisschen Angst, weil wir da dachten, jetzt geht's Richtung Norden, den Stürmen entgegen.
Und war das, du sagtest, ihr dachtet, also war es gar nicht so, ne?
Nee, also ein richtiges Sturmtief haben wir nicht abgekriegt, ne? Also wir hatten schon auf dem Hinweg auf dem Atlantik bis zu 8 Windstärken. Das ist ja auch schon stürmisch.
Ja.
Da sind aber einfach, das ist die Passatregion, in der Wind konstant eigentlich aus nordöstlicher Richtung weht. Und diese 8 Windstärken haben einfach dafür gesorgt, dass wir ziemlich schnell ankamen. Es war zwar natürlich auch ein bisschen ungemütlich durch die hohen Wellen, aber solange der Wind von hinten kommt, kann man durch Verkleinern der Segelfläche auch mit viel Wind gut klarkommen. Ne? Auf dem Rückweg, wenn wir da so ein richtiges Sturmtief erlebt hätten, hätte uns das schon sehr viel größere Probleme bereitet.
Also wir kamen ja irgendwann dann auf der Insel Faial, auf den Azoren an, und die Boote, die zu der Zeit von den Bermudas kamen, die hatten einen richtig heftigen Sturm gehabt. Und wir sind auch durch die Wetterberatung eines Kanadiers, konnten also über unseren Weltempfänger auch dann eben solche Wetterberatung hören. Southbound 2 heißt das, Herb Hilgenberg. Der hat dann eben Boote beraten, die ihn angesprochen haben, über Funk, über Kurzwelle.
Ja.
Und wir konnten es einfach nur hören. Wir haben uns dann rangehängt an andere Boote und sind so dann sicher durch den Nordatlantik geleitet worden. Das war irgendwie ganz, ganz toll. Ja.
Das hört sich jetzt alles so leicht an. Gab es da keine Schwierigkeiten? Gab es jetzt keine Stürme so richtig oder so? Seid ihr immer bei schönem Wetter gesegelt, so problemlos?
Nee, natürlich gar nicht. Also es gab gerade auch auf den längeren Strecken viele Momente, wo ich auch jedenfalls mit Iko, glaube ich, auch gedacht habe, warum tun wir uns das hier eigentlich an? Also es ist einfach unglaublich ungemütlich, wenn man auf so einem schaukelnden Boot Tag und Nacht verbringt und man nachts versucht man zu schlafen. Man versucht sich mit Kissen so in die Koje zu klemmen, dass man ansatzweise ruhig liegt, um überhaupt schlafen zu können. Man sammelt über diese lange Zeit dann auch ein ziemliches Schlafdefizit an. Ist ziemlich fertig und müde, wenn man irgendwann mal ankommt, ne?
Ja.
Und auch wenn man nachts draußen sitzt und plötzlich kommt eine Welle von der Seite ans Schiff geklatscht und mit einmal ist im Cockpit alles nass, man selber einschließlich der Polster, die man sich da vielleicht hingelegt hat, um es ein bisschen gemütlich zu haben, dann ist das schon auch ganz schön ätzend oft.
Also solche Sachen kommen auch ganz plötzlich, da muss ich nicht für stürmen oder sowas.
Genau.
Weil man sitzt da und wird einfach auf einmal nass.
Platt ist es nach, ja. Also, ja. Das kommt halt auch auf die Wetterbedingungen an. Es muss nicht Sturm sein, um nass zu werden beim Segeln. Jedenfalls nicht auf unserem Boot. Ich meine, wenn man ein 15-Meter-Schiff hat und man sitzt einen Meter über den Wellen, hoch oben,
ja,
dann wird man natürlich nicht so schnell nass. Ne? Wir konnten, wenn wir unseren Arm von Bord ins Wasser gehängt haben, konnten wir uns die Hände waschen. Also so dicht waren wir am Wasser. Ne?
Ja, da bräuchten ja schon kleine Wellen dann.
Genau.
Ja.
Mhm.
Ja, ich würde gerne einen kurzen Text vorlesen. Und zwar geht es da um den Bordalltag auf der Tour von den Kapverden nach Tobago, also die erste große Überfahrt über den Atlantik, die 17 Tage.
Aus euren Tagebüchern.
Genau, das ist so ein Text aus der Reisegeschichte.
Gerne.
Pirates Bay, Charlotteville, Tobago. Ohne großen Abschied verließen wir die Kapverden am Neujahrstag. Kurs 262 Grad, Ziel Tobago. 2222 Seemeilen auf dem Atlantik lagen vor uns. Es dauerte ein paar Tage, bis wir unseren Rhythmus gefunden hatten. Der Horizont war immer noch ein braunes Laken vor einer fahlen Sonne, die Luft voll Staub aus der Sahara. Der Hamatan färbte unsere Wanten und Segel rostbraun. Unser Wachplan für die nächsten Wochen sah wie folgt aus. Eine lange Wache am Abend, zwei kurze in der Nacht, gefolgt von einer langen am Morgen. Kurz nach Sonnenaufgang ging mir manchmal ein Fisch an den Haken. Zum gemeinsamen Frühstück gab es oft dampfende Brötchen aus der Pfanne. Unser Tagesplan? 10.40 Uhr Wetterbericht auf France International. 15.30 Uhr Wetterkonferenz auf Intermar. 18 Uhr Essenszubereitung. 19 Uhr Vorbereitung auf die Nacht. Gurte und Ölzeug herauskramen. Taschenlampen, Kopflampe überprüfen. 3-Farben-Laterne, Kompassbeleuchtung und GPS-Beleuchtung anstellen. Getränke und kleine Snacks für die Nacht bereiten. Alles aufklaren, Motor für eine Stunde laufen lassen, um die Batterien zu laden. Das Leben an Bord nahm seinen atlantischen Lauf. Alle 2 Tage genehmigten wir uns eine Decksdusche mit einer Prielflasche Süßwasser hinterher zum Entsalzen. Meine Sextantenmessungen wurden vom Kajütdach aus vorgenommen, zwischen Baum und Handlauf eingeklemmt. Die Ergebnisse begannen irgendwann den Zahlen auf unserem GPS zu ähneln. Nachts während der todmüden Halbschlafphasen unserer Nachtwachen hörten wir regelmäßig Stimmen. Eines Tages sprach dann wirklich eine Stimme aus dem Weltempfänger. »Balu, mit Marit und Iko, ihr müsst bald in der Karibik ankommen. Ich hoffe, dass ihr uns hören könnt und wir wünschen euch eine gute Fahrt.« Es war Rolf von Intermar, da hätten wir fast losheulen können. Irgendwann war es soweit, das Glück der ersten Wache. Eines Abends wurde das Wasser um uns herum ganz grün. Wir befanden uns im Bereich des Orinoco, der an der Küste von Venezuela ins Meer fließt. Auch ein paar Vögel konnten wir beobachten. Fregattvögel mit ihren riesigen eckigen Schwingen und langen Hälsen. Auch ein paar Seeschwalben begleiteten uns auf dem letzten Abschnitt unserer Atlantiküberquerung. Am nächsten Morgen war schemenhaft, eine Insel auszumachen. Noch 27 Meilen. Zuerst sahen wir nur eine riesige Wolke. Irgendwo darin musste Tobago liegen.
Ja, das war ein Bericht von Bord, von eurer Reise. Du hast eben von den Nachtwachen geschrieben. Bei diesen Nachtwachen, wie ist das abgelaufen? Ihr hattet ja vorhin schon gesagt, ihr habt so ein bisschen getestet vorher schon und habt so ein Segelturn mitgemacht, um da auch mal so Dunkelheit so auf dem Meer kennenzulernen. Wie lief das auf dem Atlantik ab?
Wir haben die Wachen eingeteilt in 3 Stunden Abschnitte. Mhm. Also einer legt sich in die Koje, versucht zu schlafen, der andere sitzt draußen mit ein paar Salzstangen oder Nüssen irgendwas zu knabbern, um bei Laune zu bleiben, ne? Die schön festgebunden, die sind über Bord gehen, gesichert. Und der Iko hat zum Beispiel zur Beschäftigung dann auch sein Buch immer mit draußen gehabt und die Kopflampe eingeschaltet.
In 17 Tagen habe ich 5 Bücher gelesen.
Oh wei. Und geschrieben ja auch einiges, ne, wie wir eben gehört haben.
Genau. Naja, dann hatten wir noch eine kleine Eieruhr mit auf der Nachtwache immer, die alle Viertelstunde klingelte, sodass man also innerhalb dieser 15 Minuten, wenn man mal einnickte, rechtzeitig wieder geweckt wurde, um den viertelstündlichen Rundumblick zu machen. Ne?
Ist das auch passiert, dass man dann einnickt während der Woche? Ja.
Ja. Mhm. Also wenn das mal gerade, wenn das nicht so war, dass man ständig nass wurde, konnte man sich das da auch schon so gemütlich machen, ne? Draußen. Mhm. Und wusste dann einfach, es ist okay, wenn ich jetzt die Augen zumache, irgendwie das Ding klingelt, wenn ich wieder gucken muss. Ne? Ja. Man muss halt schon auch auf dem Atlantik ab und zu mal gucken, denn es gibt schon noch andere, die unterwegs sind. Und ja, man kontrolliert den Kurs und sowas. Ne?
Ja, kann das passieren, dass man jetzt mitten auf dem Atlantik, dass da auf einmal ein anderes Schiff oder irgendwas anderes kommt?
Es kann schon. Es ist natürlich so, dass gerade da in der Passatzone die anderen Segler, die unterwegs sind, sind alle auf dem gleichen Kurs. Da kommt einem in der Regel, oder ist es unwahrscheinlich, dass einem jemand in die Quere kommt. Aber wir haben zum Beispiel auch irgendwann mal am Horizont so ein großes Kreuzfahrtschiff gesehen.
Also ich hatte mal eine Begegnung der dritten Art. Das war am zweiten Tag, nachdem wir auf den Kapverden losgesegelt waren. Da bin ich nachts zufällig hoch und habe dann, also ich hatte mal eine Runde schon gemacht. 10 Minuten vorher oder 5 Minuten vorher. Und dann plötzlich sah ich, dass wir nur noch 100 Meter von einem riesigen Frachter entfernt waren, der ohne Beleuchtung da vor uns lag.
Oh,
und der dann in dem Moment, als ich dann abdrehte, also ich habe dann auch die Windfahnensteuerung dann losgemacht und habe dann per Hand dann uns da drum rum manövriert, plötzlich die Maschine an und ging die Lichter an, wie so ein Weihnachtsbaum. Und ja, also sowas kann passieren, aber das war nun noch in der Nähe der Inseln, der kapverdischen Inseln. Mhm. Aber auf dem Atlantik, das war immer ganz weit weg.
Ja, es ist höchst unwahrscheinlich. Also die Leute, die auch alleine darüber segeln, da gibt es ja auch einige, müssen natürlich auch irgendwann schlafen und die fahren dann nachts da blind. Und dass da was passiert, ist sehr unwahrscheinlich.
Ja gut, die können natürlich auch nicht ankommen oder sowas, weil da ist es dann immer zu tief. Nee. Ne?
5000 Meter.
Ja, da muss man eine lange Kette haben.
Aber es ist schon einfach, also ich, für mich war es ganz wichtig zu wissen, es ist immer einer draußen, der guckt, wo man eigentlich hinfährt. Ne? Es ist der, es ist schon unheimlich genug, dass man da im Dunkeln so ins Nichts hineinkraucht.
Ne? Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du sagst, da ist einer draußen, der guckt, wo man hinfährt. Eigentlich sieht man ja nichts. Man sieht ja nur einen Kompass vielleicht.
Ja, sonst sieht man eigentlich so ziemlich nichts. Wenn das klar ist und der Mond scheint, dann sieht man natürlich, wenn das Auge sich an die Dunkelheit gewöhnt hat, sieht man den Horizont und man sieht die Wellen. Da sieht man schon eine Menge. Aber es gibt nur auch Nächte, die wirklich richtig pechschwarz sind. Und wenn dann, wie wir das ja hatten, viel Wind ist, dann schießt man, also man hat das Gefühl, man schießt. Man ist natürlich, ne, gemessen an den Geschwindigkeiten, die man zu Land so erreichen kann, ist man natürlich sehr langsam. Ja. Aber es kommt einem trotzdem vor, als wäre man ganz schön schnell und fährt da in so ein schwarzes Loch.
Das ist ein blödes Gefühl.
Ja, ja, es ist, glaube ich, ja, schon. Also ich fand zum Beispiel, was mir gerade auch noch einfällt, wo ich überhaupt nicht so mit gerechnet hatte, war in diesen Nächten, dass es sehr unheimlich war, diese brechenden Wellen zu hören, diese Lautstärke, in der das passiert. Mhm. Das war wirklich ganz schön beängstigend oft. Ne? Man sitzt dann da und plötzlich direkt neben einem sozusagen kracht so eine Welle. Und das ist, ja.
Ja, ich denke mal, das ist ja auch so dieser Effekt, wenn man irgendwie in einem dunklen Haus ist, nachts oder sowas, ne, dann hört man jedes Geräusch und überall jedes Knacken, was man tagsüber gar nicht hören würde. Ja. Und ich denke mal, so ist es ähnlich auf dem Atlantik dann auch.
Genau, nur, die Dunkelheit, man lässt da die Fantasie losgehen. Und das ist auch der Grund, weshalb, geht ja vielen so, dass sie dann nachts Stimmen zu hören. Das hat sicherlich auch mit genau diesem Effekt zu tun.
Halluzinationen dann aber auch irgendwie so ein bisschen oder so. Ne?
Ja, es sind wirklich auch ganz komische Geräusche. Ich meine, das Wasser, das so am Bootsrumpf entlang...
Das murmelt.
Das murmelt und wispert und knistert und tut... Also das... Ne? Und im Dunkeln, wie gesagt, wenn das Auge ausgeschaltet ist, wird das Ohr umso wachsamer, dann hört man alles mit.
Ich habe jede Nacht immer dieselben Leute gehört. Immer eine Frau und ein Mann, die sich unterhielten. Und ich habe nie verstanden, was die sich gesagt haben. Das war auch furchtbar.
Kriegt man da auch Angst in so einer Situation? Dass man, oder zumindest Angst, vielleicht nicht so direkt, aber so ein ungutes Gefühl, dass man irgendwie...
Ist schon ein bisschen schaurig.
So wie im dunklen Wald, wo man nicht weiß, was jetzt kommt. Ne?
Ich hätte dazu noch ein ganz tolles Lied.
Ja, gerne. Ich wollte jetzt gerade eine CD reinlegen, aber das ist noch besser, wenn du live spielst, wunderbar.
Und zwar heißt das Lied When the Night Comes. Das handelt eben davon, wie die Ängste, die nachts hochkommen und die Angst, über Bord zu gehen, die Angst, auf einen Gegenstand aufzufahren und so weiter. Und die Angst vor den Wellen und den ganzen Geräuschen, die man um sich herum hört.
Ja, das hören wir uns jetzt an. Und vorher nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Wer anrufen möchte, hat noch eine knappe halbe Stunde Zeit dazu. 0421 350 1031 350 1031 und jetzt wieder ein bisschen Live-Musik.
Turns purple blue and the eastern sky fades into black. Oh, when the night comes, well, the ghosts arise, the ocean bed, and the fear is creeping off my neck. Hold and give us light. Let the sun rise again. Give us courage, give us strength. Let us reach the safe land. Oh, when the night comes and there's no one else but you and me, far away from home and the sea. Give us light. Let the sun rise again. Give us courage, give us strength. Let us reach the safe, safe land. Oh, when the night comes and the western sky turns purple blue, and the eastern sky fades into black, fades into black.
Hervorragend. Ico André live im 92,5 Hörfunkstudio hier im 92,5 Frühschoppen am Sonntagmorgen, und es geht immer noch um das Thema Atlantiküberquerung in einem 9 Meter großen Segelboot. Sagt man eigentlich Segelboot oder Segeljacht? Was sagt man? Also Yacht ist vielleicht noch zu viel, ne? Oder?
Ja. Kann man aber beides
sagen. Kann man sagen. Ja, okay. Dann. Jetzt waren wir eben beim Thema Nacht, und davon hast du ja auch gesungen, dass man in der Nacht viele Geräusche hört und dass es auch so ein bisschen unheimlich auf dem Meer ist. Was gehen einem so für Gedanken durch den Kopf? Ihr habt jetzt gesagt, man macht so 3 Stunden Wache, 3 Stunden Schlafen, abwechselnd, wenn man schlafen kann. Wenn man da jetzt so allein an Deck sitzt, alle Viertelstunde in die Runde schaut, ob man irgendwas sieht, ja, man kann nicht die ganze Zeit schauen. Was geht einem da so durch den Kopf?
Ja, also ich hatte auf der Atlantiktour mit allem abgerechnet, was ich so in meinem Leben so an Altlasten mit mir rumschob. Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken, und, mhm, und so, wenn man so im Halbschlaf nachts irgendwo auch zu Hause im Bett liegt, dann, das kennt man, dass dann die Gedanken kreisen.
Genau.
Und man hat ja nun sehr viel Zeit, also dann das auch dann ein bisschen weiter zu denken, und also das war wie so ein bisschen so ein
Reinigung.
Ja, so ein Recyclinghof war das ein bisschen.
So die, das sieht gut aus.
Ja, die schlechten Gedanken gingen dann irgendwann über Bord, und die guten blieben dann so, ne?
Also im wahrsten Sinne über Bord dann,
ja.
Dann,
so. Genau.
Also okay. Positive Erfahrung bei dir auch mal?
Sehr unterschiedlich. Auf dieser Tour in die Karibik habe ich sehr viel nachts im Dunkeln in Gedanken mir vorgestellt. Wir krachen gleich auf irgendeinen so Baumstamm, der da rumschwimmt. Wir haben plötzlich ein großes Leck. Das Wasser stürzt ins Schiff. Was tun wir?
Das sind ja eher nicht so schöne Gedanken.
Ja, ja, also auf dem Rückweg auf dieser langen Tour, da waren diese Gedanken nicht mehr da. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass alles gut gegangen ist. Und dass wir auch von allen anderen, die wir so unterwegs getroffen haben, das waren viele, die genau die gleiche Runde gemacht haben oder auch um die Welt gesegelt sind. Von niemandem haben wir gehört, dass er tatsächlich auf einen Baumstamm oder einen treibenden Container aufgefahren ist und ein Leck im Schiff hatte. Ne? Aber das sind eben das ist so, wie wir das vorhin schon hatten, ne? Im dunklen Wald stellt man sich dann auch vor, der Räuber stürzt vielleicht hinter dem nächsten Baum hervor.
Genau.
Ne? Das war bei mir ziemlich häufig in den Gedanken. In der Nacht. Diese Horrorvorstellung.
Apropos Räuber, man hört ja immer wieder von Piraten. Gibt sowas auf der Strecke auch? Habt ihr davon was mitgekriegt? Vielleicht auch von anderen Seglern?
Ja. Also uns ist da nichts begegnet. Es ist auch eigentlich klassischerweise nicht bekannt für Piraten und Überfälle auf dieser Tour, auf dieser Strecke. Aber wir haben gehört von Leuten, die eventuell von Piraten belästigt worden sind. Das war so ein Erlebnis mitten in der Nacht, wo sie nur auf ihrem Radarschirm quasi die Schiffe sehen konnten, die da um sie herum waren, und die fühlten sich tatsächlich bedroht und verfolgt. Wenn uns sowas passiert wäre, wir hätten es gar nicht gemerkt, weil wir kein Radar an Bord hatten.
Ja.
Es ist denen dann auch nichts passiert, aber sie haben halt versucht, zu diesen Schiffen Kontakt aufzunehmen über Funk, und die haben sich nicht gemeldet. Die sind dann, haben Haken geschlagen und wurden verfolgt und sind dann irgendwann nochmal in eine andere Richtung tatsächlich denen entkommen. Was da wirklich dran war und was vielleicht auch bei diesen Seglern ein bisschen an der nächtlichen Fantasie lag, bei dieser ganzen Geschichte, ist bis heute nicht klar, aber wir haben tatsächlich einen Notruf abgesetzt und es ist dann auch, ich glaube, die
F-16 Jäger sind dann eine halbe Stunde später von Portugal worden, dann,
um das zu, genau, zu untersuchen, diesen Vorfall. Es ist aber nicht richtig klar geworden, ob da wirklich Piraten am Werk waren oder ob es vielleicht auch einfach Fischer waren, die da ganz normal ihre Beiboote ausgesetzt haben,
ja, und was zu tun. Es gibt ja so bestimmte Regionen auf der Erde, die klassischerweise piratenverseucht sind. Da gehört zum Beispiel auch die Küste Venezuelas dazu. Das sind weniger Piraten, sondern skrupellose Drogenkuriere, die einfach nachts mit 280 PS an ihren kleinen Booten dann einfach gnadenlos drauf losbrettern. Und wenn da ein Segelboot dazwischen ist, dann nehmen die keine Rücksicht drauf. Mhm. Und so weiter. Also, oder mehr dann im Pazifik und in der Torresstraße oder sonst wo. Oder nicht in der Torresstraße, sondern mehr Malaysia und
also ja, Malaysia hört man häufig.
Genau, im chinesischen Meer und aber da waren wir überall nicht. Also
ja, Gott sei Dank, habt ihr damit keine Probleme gehabt. Ne?
Also wir hatten, wir hatten auch nie das Gefühl, jetzt irgendwie bedroht zu werden.
Mhm. Nee.
Also in der Karibik selbst, an Land kann einem natürlich sehr viel mehr passieren und da hatte ich eher mal das Gefühl, jetzt da muss man aufpassen. Aber auf See überhaupt nicht.
Seid ihr da denn mal irgendwie in eine schwierige Situation gekommen, jetzt an Land, bei euren Landgängen?
Also, ich habe so ein Erlebnis gehabt in St. John auf Antigua, wo ich dann mit einem Segelfreund dann war und wir hatten halt Gemüse und so einen Kram eingekauft und dann sind wir auch in Bars gegangen oder beziehungsweise wollten Kaffee trinken oder ein Bier. Und das war dann so eine ganz komische Kneipe. Ich meine, das kann einem hier genauso passieren.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Da, wo man dann reinkommt und wo man sich einfach bedroht fühlt. Mhm. Wo dann also da am Eingang schon steht, no drugs, no weapons und so weiter, wo man einfach gewarnt wird, dass es wohl eher die Regel da ist, dass die Leute da Waffen tragen. Und Drogenabhängige gibt es da sehr viele. Und,
aber das war mehr eher so ein Unwohlsein.
Das war so ein Unwohlsein.
Nichts passiert.
Ja, so die Atmosphäre halt so ein bisschen. Ja. Mhm.
Also wir haben im Januar in Venezuela, wir hatten noch mal so einen kleinen Nachschlag auf unsere Karibik-Tour. Wir sind von Freunden, die wir unterwegs kennengelernt haben, Antje und Norbert aus Rostock, eingeladen worden, in Venezuela mit denen zu segeln. Und die sind überfallen worden. Denn, aber das war, bevor wir sie trafen.
An Land.
An Land, genau, auf Margarita.
Jetzt hast du eben schon ein Stichwort gesagt. Freunde, Freundschaften unter Seglern, ist das so eine Gemeinschaft, die zusammenhält, wenn man sich im Ausland irgendwie oder auf dem Meer oder wo auch immer trifft, in anderen Häfen, oder ist das eher so ein Konkurrenzdenken und wie ist diese Gemeinschaft der Segler?
Also wir haben das immer nur positiv erlebt eigentlich. Also es ist so, dass man, je länger man unterwegs ist, umso häufiger die gleichen Leute wieder trifft, weil die Route, die wir gesegelt sind, eben so eine ganz klassische ist, die man gut in einem Jahr machen kann. Und es ist sehr schön, sich immer wieder zu treffen, auch Freunde zu finden. Und was generell einfach super funktioniert, ist, wenn, also zum Beispiel der Austausch von Wetterinformationen, ne? Also wir hatten es zum Beispiel in Spanien, da war dann eine Sturmwarnung für die Nacht und dann hatte das einer gehört und hat sich gleich in sein Beiboot gesetzt und hat auf dem Ankerplatz diese Nachricht weitergetragen und alle fingen dann an, ihre Zweitanker auszubringen, um sich für die Nacht zu wappnen und so. Sowas funktioniert eigentlich immer sehr gut. Hm. Und auch wenn man irgendein Problem hat, irgendwas ist kaputt, man braucht Ersatzteile oder so und fragt rum, irgendwo ist immer jemand, der einem weiterhelfen kann. Und es ist einfach so, dass man vielerorts eben relativ schwer auch an Ersatzteile kommt. Und das wissen alle und wenn man sich dann gegenseitig helfen kann, dann tut man das, weil man einfach immer weiß, man kann das nächste Mal selber derjenige sein, der was braucht.
Also diese Gemeinschaft funktioniert dann schon.
Ja,
Hat man im Hinterher, jetzt wenn die Reise zu Ende ist, hat man auch noch Kontakt? Ich meine, ihr habt ja eben gerade erzählt, ihr wart dann auch zu Besuch bei zwei anderen Seglern. Hat man, ist das aber so der Standardfall, der Regelfall, dass man dann auch noch irgendwie Kontakt hält später?
Also heute läuft das ja viel über E-Mail und wir haben immer noch E-Mail-Kontakt zu einigen Seglern, also zum Beispiel zu Bernd und Daniel Mansholt, die jetzt gerade im Suezkanal sind, die also die Welt umsegelt haben, die haben wir in Spanien kennengelernt. Das ist eine Familie aus Oldenburg, die zusammen losgesegelt sind. E-Mail-Kontakt auch zu Leuten, die jetzt gerade in Argentinien sind, Anke und Martin aus Bremen.
Mhm.
Und auch zu Franzosen, die jetzt wieder in Frankreich sind, die wir unterwegs kennengelernt haben. Und wir haben auch dann die hier in Norddeutschland wohnen, jetzt auch schon besucht. Also
Also ist das nicht nur jetzt auf die Fahrt beschränkt selbst, sondern auf die Häfen, sondern auch man führt auch außerhalb des Seglerlebens dann noch Kontakte damit.
Ja, also zu einigen wird sich das, hoffe ich, denke ich, auch noch weiter fortsetzen, freundschaftlicher Kontakt. Vielleicht werden wir sogar die nächste Reise wieder gemeinsam planen.
Ja, also Tino und Frank, falls ihr uns hört,
das machen wir jetzt. Man kann uns hier auch übers Internet hören.
In 5-6 Jahren wollen wir wieder los.
Ehrlich? Ja, da kommen wir zum Schluss auch nochmal ganz kurz auf eure Pläne. Aber ihr habt ja schon jetzt so ein bisschen vorweggenommen dann. Als ihr wieder da wart, als ihr wieder zurückgesegelt seid, beziehungsweise den Rückweg angetreten habt, sagen wir mal so, was kommen dann da so für Gedanken? Sagt man dann, oh nee, wir am liebsten jetzt noch weiter, oder sagt man dann so, jetzt schön, endlich mal wieder nach Hause?
Beides. Zum einen ist es schon so, dass man, also ich habe mich schon auch zu Hause gefreut und habe auch gedacht, so ein Jahr ist eine gute Zeit, um unterwegs zu sein, dann kann man auch mal wieder nach Hause fahren, die Freunde wieder treffen und sich mal wieder irgendwo richtig zu Hause fühlen. Da habe ich mich auch hin und wieder nach gesehnt, so nicht mehr so immer fremd zu sein, da wo man hinkommt. Ne?
Ja.
Mal wieder irgendwo zu sein, wo man sich auskennt, wo die Leute einen, wo man zum Bäcker geht und die Bäckersfrau spricht ein paar Tage, kennt einen schon. Ne?
Wo das Bett nicht schwankt,
sich so vertraut zu bewegen, in vertrauter Umgebung zu bewegen. Aber andererseits, je näher wir der Heimat kamen, umso größer wurde eigentlich auch der Wunsch, schon wieder wegzufahren.
Es war ja von vornherein klar, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben. Also wir hatten ja nicht vor, um die ganze Welt zu segeln. Viele haben gesagt, ja, wieso fahrt ihr denn nicht gleich durch den Panama-Kanal und in den Pazifik? Ja, das kann man machen und nächstes Mal vielleicht. Aber wir wussten, dass wir 15 Monate Zeit haben und in dieser Zeit auch wieder zurück, wieder ankommen wollen. Und deswegen war für mich jetzt das gar nicht so, also ich habe irgendwann Frieden geschlossen damit, mit der Idee, jetzt wieder zurückzukommen. Und ich wusste, dass wir auch irgendwann wieder losfahren können. Das ist irgendwie nicht so schlimm. Also nach dem Urlaub ist man auch immer ein bisschen traurig, dass man wieder zu Hause ist.
Ja, klar, richtig.
Das ist ein sehr langer Urlaub und auch sehr, sehr tiefe Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sicherlich auch so unser Leben ein bisschen beeinflussen werden und es auch schon tun. Und ja, und das nimmt man mit und guckt, dass man wieder los kann irgendwann.
Seid ihr denn von unterwegs? Während der Reise seid ihr da irgendwie mit Familie, mit Freunden in Kontakt geblieben? Ging das überhaupt? Gab es da so Internetcafés oder habt ihr es über Funk gemacht?
Nee, also wir hatten keine weitreichende Funkanlage jetzt, wir hatten nur UKW. Und die Kontakte haben wir aber über E-Mail sehr gut pflegen können, sozusagen. Ja. Also es gibt wirklich auf dieser Route jedenfalls an jeder Ecke Internetcafé, ne?
Wenn man nicht gerade auf dem Wasser ist.
Wenn man nicht, nee, das waren natürlich Zeiten, in denen wir keinen Kontakt pflegen konnten, ne? Das geht dann einfach gar nicht. Aber wir haben so ungefähr alle 2 Monate einen Rundbrief geschickt an eine ganz lange Liste von Adressen von Freunden und Bekannten und Verwandten und haben dann auch immer E-Mails zurückgekriegt und so. Darüber geht der Kontakt schon. Also das war nicht verloren jedenfalls.
Ja. Ich glaube, weltweit steht hinter jeder Palme ein Rechner.
Inzwischen ja. Inzwischen ja, das stimmt. Das
also über da, wo Segler sind, wo die ankommen, gibt es auch ein kleines Internetcafé. Das war auf Tobago zum Beispiel so eine kleine Holzhütte. Wenn man sich da reinsetzte, dann wurde man gleich zerstochen von lauter Sandflügeln, die da drin rumhopsten.
Und, also das war quasi direkt am Strand.
Das war direkt am Wasser. Also man kriegte fast nasse Füße da drin.
Dafür war es aber auf den Kapverdischen Inseln zum Beispiel so, dass man das einzige Internetcafé weit und breit besuchte und da stand dann schon eine lange Schlange davor. Ne? Und man wartete 2 Stunden, bis man da mal an den Rechner kam.
Das war dann auch wieder so ein Kontaktruf da. Ne? Also da wurde viel geredet dann. Da trafen sich dann auch alle Segler aus aller Welt.
Das ist ja manchmal wie vor den Telefonzellen. Genau. Auch, ne?